Das war unglaublich. Ich habe noch nie so einen Menschen gesehen, der hat geleuchtet. So, das heißt, bei uns sind die indischen Ärzte ein und aus und auch die Heiler, auch damals der Sai Choletti, was ein ganz bekannter Prana-Heiler-Lehrer war zum Beispiel, auch die sind alle bei uns ein und ausgegangen im Ashram.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Try Reflection Podcast.
Ich hatte damals einen Auftrag für den Bau von einem Ashram und sollte den dann nach Vastu-Prinzipien bauen.
Schön, ich sitze hier gerade mit Jürgen Janavalabadas-Vloka, Leiter des Vedavit-Instituts. Ein Fachmensch für Ayurveda, für Heilung im holistischen Bereich. In Deutschland da auch vielleicht ein Stück weit einzigartig. Und bevor ich mich jetzt da verquatsche, magst du erzählen, wie dein Leben bis jetzt als Jana war?
Okay, oh, mein ganzes Leben. Ja, ich bin 1964 geboren in Berlin und bin dann irgendwann ins Rhein-Main-Gebiet gezogen, ja, relativ früh. Dort groß geworden, normale Schulbildung, Ausbildung gemacht, Maschinenbau, eine ganz andere Richtung, ja. So, bin dann aber mit 19 auf Gesundheitstrichter so ein bisschen gekommen, aufgrund auch von eigenen Beschwerden, aufgrund von Krankheiten. So, und ja, und hat eigentlich so ein bisschen mein spiritueller Weg auch angefangen. Also ich habe angefangen mit Yoga, bin dann später, kurz danach, eigentlich eher ins Tai Chi Chuan abgeleitet und Kung Fu und ins Taoistische, auch in die TCM. Und bin dann aber so mit 25 dann in Kontakt mit vedischem Wissen gekommen, also mit Ayurveda eigentlich zuerst, weil ich war damals schon Vegetarier gewesen, hat halt Alternativen gesucht. Und bei uns gab es in Wiesbaden, habe ich damals gelebt, gab es einen vedischen Kulturtreff und die haben ayurvedische Kochkurse angeboten. Und das fand ich, war ich total begeistert. Und ich habe das auch, die Philosophie auch kennengelernt von meinem Tai Chi-Lehrer damals. Und bin dann dort gelandet, habe dort Kochkurse mitgemacht. Das war so der Anfang meines Ayurvedas, das war 1990 gewesen. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass ich dann auch dort hängen geblieben bin, dort meinen spirituellen Meister kennengelernt habe, so, der mich sehr, sehr inspiriert hat und mit dem dann mit der Begegnung dann auch mein ganz materielles Leben dahin war. Alle Pläne von damals, eine eigene Schule aufzumachen für taoistische Kampfkünste und Meditationspraktiken und so weiter, hat alles Pläne gehabt, ja, und das war dann alles dahin. Und dann bin ich Mönch geworden, sozusagen, bin im Ashram gelandet und hatte aber auch das Glück gehabt, dass wirklich bei uns die Leitung des Ashrams auch eine Ayurvedi war, das heißt, die Ayurvedisch praktiziert hat, sogar ziemlich gut gewesen war auch. Und das war dadurch, dass der Leiter ein Inder war, wir Kontakt hatten auch zu ganz vielen indischen Ärzten. So, das heißt, bei uns sind die indischen Ärzte ein und aus und auch die Heiler, auch damals der Sai Choletti, was ein ganz bekannter Prana-Heiler-Lehrer war zum Beispiel, auch die sind alle bei uns ein und ausgegangen im Ashram. Waren praktisch alles Freunde von unserem Ashram-Leitung und dadurch kam ich schon auch sehr früh in Kontakt mit dem Ganzen und war natürlich sehr begeistert davon und es hat sich dann alles so entwickelt und ich habe es die ganze Zeit dann irgendwie schon auch schon studiert für mich und selbst ausprobiert, auch bei mir alles und habe dann damals auch während der Zeit auch verschiedene Ausbildungen schon gemacht, also im Pranic Healing und auch Ayurveda-Spezialistenausbildung gemacht beim Seva-Institut damals. Ja, und habe mich aber generell für vedische Wissenschaften interessiert, auch während der Zeit schon für Astrologie, auch für Vastu. Ich hatte damals einen Auftrag für den Bau von einem Ashram. Und sollte den dann nach Vastu-Prinzipien bauen, so dann auch nach vedischer
Also auch
Baukunst.
Architekt ein Stück.
Ja, genau, das war meine handwerkliche Neigung. Auch ich war der Einzige damals im Ashram, der überhaupt ein bisschen handwerkliche Ahnung hatte. Ja. So, deswegen war ich dann gleich beauftragt, den ganzen Ashram zu bauen. So. Nach dem Motto und hat dann damals die vedische Baukunst in die Hände auch bekommen, so nach der Anweisung, ja, danach zu bauen. So, und so hat sich das alles ergeben und es hat alles so zusammengepasst eigentlich. Ne. Und ich habe da schon auch deutlich meinen Weg so gesehen. So, dass das vedische Wissen für mich schon sehr beeindruckend war, einfach so, wie ich gesagt habe, ja, da steckt ganz viel Wahrheit dahinter einfach, ne? Auch wenn es manchmal nicht so einfach anzunehmen war, ja, so, weil man hat ja so immer so seine eigenen Konzepte und Vorstellungen, aber irgendwie habe ich in meinem tiefen Inneren einfach gespürt, da steckt ganz viel Wahrheit dahinter, hinter diesem ganzen Wissen. Ja? Weil einzelne Punkte waren so phänomenal und so erleuchtend gewesen und natürlich auch die Begegnungen, die ich gehabt habe mit heiligen Leuten dort auf dem Weg. Und das war so, also damals mein erster Meister, den ich getroffen hatte, das war unglaublich. Ich habe noch nie so einen Menschen gesehen, der hat geleuchtet. Also der hat richtig geleuchtet. Und ich dachte so, ich bin bis dato noch nie so einem Menschen begegnet, der so geleuchtet hat, der so aus sich selbst heraus. Ja, und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. So. Und ja, und da habe ich halt gesehen, da stecken ganz viel Wahrheit dahinter. Habe es dann auch intensiv natürlich auch gelebt und praktiziert, dann auch in diese spirituellen Richtungen. Habe dann irgendwann gemerkt, auch nach 8 Jahren Ashram-Leben, das jetzt gut ist, dass ich eigentlich genügend gelernt habe, in Anführungsstrichen. So gut, man hört ja nie auf zu lernen natürlich, ja. Aber bis dato erstmal genug gelernt hat, dass es jetzt eher für mich darum ging, einfach dieses Wissen nach außen zu tragen. Mhm. Ja, und dann bin ich halt raus in die Welt und dann hatten sich halt auch Sachen dann ergeben irgendwie. Natürlich kam mit Yoga Vidya in Kontakt, ja. Mhm. Die haben mich ja damals gleich verhaftet, für Ayurveda-Ausbildung zu geben. Ja. Wir hatten niemanden, der praktisch sich gut in Ayurveda auskannte und ich war da relativ fit drin. So, und habe dann gleich dort Kurse angeboten, Panchakarma-Kuren geleitet und so weiter und so fort und dann gleich auch Ausbildung angeboten. Das heißt, das war so 2001 oder so gewesen, glaube ich. So, und seitdem, ja, hat sich dann eins aufs andere auch entwickelt, dann meine Lehrtätigkeit. Also ich habe dann immer mehr Ausbildung gegeben, teilweise im Jahr 4 bis 5 Ausbildungen, Ayurveda-Ausbildungen gegeben. Habe dann irgendwann auch angefangen, Yoga-Lehrer auszubilden, weil ich war ja auch im Yoga auch und auch parallel unterwegs, das war auch meine Leidenschaft so. Und habe dann auch eigene Yoga-Lehrer-Ausbildung konzipiert und auch angeboten. Mache ich mittlerweile auch schon seit 16 Jahren, glaube ich, ja. Wow. So, und genau, und dann kamen noch andere Vastu. Ich habe damals viele Vastu-Seminare auch gegeben und so weiter. Und irgendwann vor 10, 12 Jahren oder so kam dann die Heilausbildung, weil es einfach durch eine göttliche Eingebung, würde ich mal einfach so sagen, weil ich morgens wach geworden bin, ja, und dann irgendwie ganz klar wusste, ich muss eine Heilausbildung geben, die sieht genauso aus in 4 Teilen, ja, energetisch sein, schamanisch, psychologisch und spirituell, ja, und das war so deutlich und ich wusste, hatte keine Ahnung, wie ich das machen sollte auch irgendwie, kannte ich zwar gut auch schon in verschiedensten Bereichen des Heilens, so auch im schamanischen, so, und auch teils psychologischen, aber war jetzt nicht meine Vorstellung, jetzt gleich eine 4-Wochen-Ausbildung. Aber irgendwie sollte es so sein, ja. Es hat dann alles darauf hingedeutet und ich habe dann mal ein Wochenendseminar gegeben, wollte dann auch mal eine Woche geben erstmal, aber das hat dann alles nicht funktioniert. Also, es mussten gleich 4 Wochen sein. So. Und das hat dann super funktioniert, ja. So, ne, diese Eingebung, so, die sollte man am besten direkt dann befolgen. Also dann funktioniert das auch. Und so, ja, bilde ich jetzt so mehr als 10 Jahren jetzt auch spirituelle Heiler aus, eigentlich so. Ja, und sehe da halt ja auch meinen Weg, einfach so dieses vedische Wissen einfach in diese Welt reinzubringen. Ja. Auch das Wissen der Heilung, auch der, wie du es beschrieben hast, des ganzheitlichen Heilens irgendwie, weil für mich Heilen immer mehr Dimensionen eingenommen hat, was ist alles heilungsbedürftig, was kann man alles heilen, was gibt es alles, Menschen leiden unter psychischen, emotionalen Traumata und so weiter, unter Besetzung, Fremdenergien, karmischen Einflüssen, Verstrickungen, Ahnenthemen und, ja, viele, viele Themen einfach, die schon recht außergewöhnlich sind, wo ich auch so in meiner Laufbahn einfach gemerkt habe, ja, aber es braucht es alles, es braucht dann Sichtweise drauf. Ja. In Indien habe ich das immer erlebt, ja, da gab es halt irgendeinen Priester dann, der da irgendwelche Feuerzeremonien gemacht hat mit den Leuten und da wurde dann regelrecht Karma verschoben, so nach dem Motto. Ja, aber irgendwie hatte ich so das Bedürfnis, einfach auch verstehen zu wollen, so, ne, was für Heilung ausschlaggebend ist und sicherlich meinen eigenen Weg auch. Ich war immer wieder konfrontiert, auch mit diversen Schwierigkeiten. Ich bin halt sehr ungesund leider aufgewachsen, ja. So von meinem Elternhaus her und war auch immer wieder konfrontiert mit neuen Sachen, ja, und auch bei der persönlichen Entwicklung eben auch immer gemerkt, dass ich mir wieder an Grenzen gestoßen bin, wo ich mir immer wieder Gedanken machen musste, ja, wie kann man das jetzt irgendwie auflösen, was gibt es da noch für Themen irgendwie, wo man festhängen kann, so in seiner persönlichen Entwicklung und was brauchst du dafür, auch für Werkzeuge und was für eine Sichtweise, ganzheitliche Sichtweise brauchst du auf diese Themen, was da alles eine Rolle spielen kann, ja, und es war verblüffend, was sich so alles gezeigt hat und das hatte ich aber auch schon früh angekündigt, weil ich auch schon so im Alter von, ich weiß gar nicht, vielleicht 22 oder so, schon meine ersten Erscheinungen hatte von irgendwelchen geistigen Wesen und so Sachen, ja. So, das heißt, da haben sie schon so Sachen angekündigt und das erste Mal, wo ich in Indien war, bin ich
bei... Warst schlau genug, nicht zum Psychologen zu rennen?
Ja, genau. Ja, wo ich das erste Mal in Indien war, 93, ja, dann bin ich auf irgendeinem Dorf bei irgendeinem Tantriker gelandet, der mit uns um 12 Uhr nachts, mitternachts praktisch Geisteraustreibung gemacht hat. Irgendwie so. Wow. So, ja, und das waren schon alles so spezielle Begegnungen irgendwie so. Und das hat mich schon alles sehr geprägt, auch in diese Richtung, ja, in diese feinstoffliche Richtung, was da so alles geht und was da so alles möglich ist. Und damals auch eine Heilung, die ich auch selbst bei mir erlebt habe, anhand von der Feuerzeremonie in Indien, im heiligen Ort mit vielen Priestern, wo halt ganz viel Mantren rezitiert wird und Opferungen ins Feuer gegeben wurden und so. Und da auch ganz tiefe Heilung erfahren durfte. So, es waren alles so Prägungen, die ich einfach mitgenommen habe, die irgendwie meinen Weg geleitet haben, so durchs Leben, ja. Und ja, und natürlich sehe ich das ja, ich wollte es dann auch weitergeben, auch den Menschen helfen, einfach auf einer ganzheitlichen Ebene. Also vor allen Dingen nicht nur Ayurveda oder beziehungsweise Ayurveda einfach mal anders als die Masse Ayurveda betrachtet, weil die Masse betrachtet Ayurveda einfach so mehr, ja, Ernährung, Wellness, Massage, Beauty und so Sachen, ja. So, aber Ayurveda ist halt eine ganzheitliche Heilkunst, die auch alles mit einbezieht, die Feinstoffbereiche, selbst göttliche Bereiche auch einbezieht, wo es auch traditionelle Schriften gibt, wo auch gesprochen wird über Besetzungen von geistigen Wesen und so weiter und so fort. Ja. So, das heißt einfach nochmal eine Sichtweise auf Ayurveda in seiner wirklichen Ganzheitlichkeit, ja, und nicht nur Ernährung und Ölmassagen oder so, ja. So, und das war mir ein spezielles Anliegen, weil ich war schon immer so einer gewesen, der mir Sachen gemacht hat, die kein anderer gemacht hat, der kein anderer machen wollte sozusagen. Ja, und ich habe mich dann immer hinreißen lassen, ja, das möchte ich dann gerne machen, ja. So, um einfach diese Lücken zu füllen, jetzt nicht aus dem Ego heraus, um was Besseres zu sein oder was immer, sondern eher einfach um Lücken zu füllen, ja, das Bedürfnis eben, Dinge zu machen, ja, wo sonst keiner macht. Ja, und da war mir auch keine Arbeit jetzt in dem Sinn zu dreckig oder was auch immer, ja. Sondern wollte mich dort einfach hingeben und mich dann auch mit den schmutzigen Wesenheiten rumschlagen und so Sachen, ja, mit schlechten Energien, wo ich selbst bei Heilern manchmal gemerkt habe, dass die dann gesagt haben, nee, ich behandle dich nicht, was, du hast so schlechte Energien, so nach dem Motto, wow. Ja, so, was ich auch oft erlebt habe, ja, und dann gesagt habe, nee, das kann nicht sein, ja, wenn Heilung, dann muss man alles, sich alles anschauen und habe da halt viele Inspirationen gesammelt, ne? War teilweise auch wirklich teilweise auf der Welt unterwegs, ich war in Nepal gewesen, ich war auf Philippinen, habe mir die ganzen Heiler angeguckt, wie die arbeiten und alles, ja. Aber man muss auch trotzdem sagen, war er teilweise sogar eher ein bisschen abgeturnt, teilweise erschreckt von dem, was die da so alles machen und dachte so, nee, wie gut, dass ich eigentlich im vedischen Wissen unterwegs bin, weil das vedische Wissen hat natürlich so den Ansatz im Hintergrund, das hat was, das ist der Reinheit, der Tugend, ja. Und das Spirituelle einfach auch und nicht, dass man irgendwie mit Geistern heilt oder mit toten Geistern oder so solche Sachen, was in vielen Kulturen einfach gemacht wird auch. So, das heißt, da sehe ich einfach ein tolles Potenzial, so das ganzheitliche Verständnis der Welt, auch mit all seinen Wesenheiten, mit all seinen Energien auch. Und wie können wir dort auf einer vernünftigen Ebene damit arbeiten und wirklich Menschen auf einer tiefen Ebene heilen und auch langanhalten. Und vor allen Dingen auch, was mir so ein wichtiges Anliegen war in dem Ganzen dann auch, eben nicht nur Menschen jetzt zu befreien von Krankheiten oder Lösungen anzubieten oder so, sondern auch das weiterzugeben, sodass Menschen selbst die Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen können, ja, und selbst forschen können, ja, ihr eigenes Leben als ein Forschungsobjekt einfach ansehen, ja, und sagen, hey, ich probiere aus an mir, ich bastel an mir rum, dieses, jenes und mache so meine Erfahrungen und lerne mich immer mehr selbst zu erkennen, so als ganzheitliches Wesen, ja, was ich alles so in mir trage, ja. Und das war eher so mein Anliegen, wo ich das Gefühl habe, wo ich mich auch ein Stück weit berufen gefühlt habe dafür, ganz ehrlich gesagt, ja, so als Schwerpunkt eine Lehrtätigkeit einfach auch zu haben. Also manchmal so eine Praxis, wobei ich muss auch sagen, ich habe auch eine laufende Praxis, ja, wo ich jede Woche alle möglichen Leute behandle, ja, und nicht wenig, ja. So, und ne, aber trotzdem so gefühlt habe, ja, es ist Unterrichten, ich möchte mir das an die Leute weitergeben, dass sie selbst diese Kraft, selbst in die Macht kommen, etwas in ihrem Leben zu ändern.
Schön, müssen wir kurz gucken, wer da geklingelt hat. Ja, schön. Bei all dieser wunderbaren, fast nicht greifbaren geistigen Welt, aber so wie du es erzählst, dann doch miterlebbar, lebst du ja auch ein total bürgerliches Leben, in Anführungsstrichen, in Form von Kindern, die jetzt auch reingetrudelt sind und kriegst das irgendwie total schön gemischt. Bin auch echt sehr dankbar, dass das ein Zweiteiler wird und wir dann nochmal mehr Zeit finden. Du hast jetzt so ein bisschen, für mich hat sich das so angehört, so ein Schlüsselerlebnis war definitiv die Zeit im Ashram, wo sich, glaube ich, viele Menschen fragen, was ist denn überhaupt ein Ashram? Was mache ich da und wie war das für dich, die Zeit dort?
Ja gut, ein Ashram ist primär eigentlich ein Ort der spirituellen Praxis, kann man sagen, ne, wo sich Menschen einfach zusammentun in einer gewissen spirituellen Richtung. Und wo ein gewisser Raum auch da ist, einfach für spirituelle Praxis. Das heißt, wir haben ein relativ straffes Programm gehabt. Also weil man morgens ging schon um 5 Uhr los, so nach dem Motto, mit allen möglichen Morgenprogrammen. Es ging dann bis 9 Uhr meistens, ja. Dann hat schon morgens Mantren, Rezitation und Pujas und Gesänge und dieses und jenes, ja. Meistens morgen mal 4 Stunden. Und dann war schon ein ganzer Tag auch Arbeit. Also es war, ne, ganz normal gearbeitet, aber halt alles von Ashram sozusagen. Also,
und du hast da alles gemacht, von Architektur im Vastu-Stil bis...
Alles, ja. Ich habe gebaut, ich habe verkauft, Geld verdient, ich habe gekocht, ich habe Töpfe gespült, ja, alles Programme gemacht, ja, organisiert, Festivals gemacht. Also ein ganz buntes Programm auch so. Aber schon auch sehr viel gearbeitet natürlich. Aber es war halt immer morgens so diese 4 Stunden praktisch Programm. Und abends meistens auch nochmal so 2-3 Stunden Programm, ja, spirituelles Programm. Und Und zwischenzeitlich natürlich, wenn man irgendwie Zeit hat, dann auch Studium der Veden, ja, der vedischen Schriften. Und wir hatten dann halt die Bhagavad Gita und schrieben halt Bhagavatam, was so die Grundlage war des Studiums. Und da hat man schon viel geopfert. Und es waren natürlich auch immer dann die Vorträge, es waren auch immer morgens und abends auch Vorträge gewesen. Abends über Bhagavad Gita, morgens schrieben halt Bhagavatam, Bhagavata Purana. So, und es war halt schon, wenn man regelmäßig dann daraus hört, ja, da passiert schon was mit einem, verändert sich. Ne? Und es war ansonsten natürlich auch ein sehr entsagtes Leben. So, also wir hatten eigentlich nichts gehabt, kein Taschengeld, kein, also wenn du Glück hattest, wenn du viel gemacht hast im Ashram, dann wurden deine Krankenversicherung bezahlt, so nach dem Motto. So, und aber ansonsten hattest du halt nichts gehabt und du hattest halt einen Spind gehabt oder einen kleinen Schrank irgendwie, wo was drin war und dann eine Isomatte und einen Schlafsack und das war's. Ja. Das war ein relativ einfaches Leben. Viele der Mönche, die waren auf Bussen unterwegs und haben dort übernachtet, ja, und haben auf der Straße was auch immer Bücher verteilt oder Musik gemacht, ja, und einer meiner Jobs war auch zum Beispiel Musik zu machen auf der Straße. Ja, habe ich mal am Wochenende dann auch gemacht, so in Fußgängerzone.
Auch das Maha-Mantra?
Ja, klar.
Wow.
Ja, ja. So, und ja, und es war eine schöne Zeit, es war eine intensive Zeit, es war eine entsagte Zeit, aber auch eine Zeit der innerlichen Befreiung einfach, kann man sagen, ja. Mit der Entsagung, also es war wirklich so, das Gefühl hat zum Schluss, wie als wenn Entsagung Geschmack hat. Ja, je weniger du hast und je einfacher du lebst und je entsagter du lebst, desto mehr innere Kraft spürst du einfach irgendwie. Ja. So, desto freier fühlst du dich eigentlich innerlich. Ja, und es war eigentlich ein schönes Gefühl. Gerade jetzt im Gegenzug dazu, was ich jetzt lebe. Ja. Mit Haus, mit drei Kindern, mit Frau und weiß nicht, was alles für Verpflichtungen. So, ne? Das ist einfach total das Gegenstück. Aber trotzdem würde ich sagen, das hat eine gute Grundlage gegeben. Und es ist ja so, wie es auch im vedischen System eigentlich beschrieben wird. Ne? Du nimmst halt die Zeit als Brahmacharya. Das heißt, wo du lernst und studierst und einfach ein einfaches, entsagtes Leben führst. Dich aber dem spirituellen Wissen zuwendest und irgendwann sammelst du die Erfahrung als Grihasta, als Haushälter. So, und dann während der Zeit kannst du einfach das Wissen verwirklichen, so nach dem Motto, ja, wie es ist, verstrickt zu sein, Materie, beziehungsweise auch mit der Materie umzugehen und gleichzeitig gelöst zu sein auch davon. Ja, so, und diese Erfahrung auch zu machen, um später dann wieder auch alles loslassen zu können. Und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt in Vanaprastha, ich ziehe mich jetzt zurück einfach. Und weil die Zeit zur Vorbereitung auf den Tod ist gekommen, so nach dem Motto, was ja sehr früh im Vedischen schon anfängt, im Vedischen Kontext schon mit 50, eigentlich bin ich schon drüber, ja, also schon ein bisschen spät dran, so nach dem Motto. Aber gut, die Brahmacharya-Zeit ist auch normalerweise bis 25, ne? Von 5 bis 25. Ja, und dass man einfach später wieder all die Erkenntnisse, die spirituelle Grundlage, die man in jungen Jahren sich angeeignet hat und dann die Erfahrungen, die man auch gemacht hat im Familienleben, mit der Welt auch und alles, und dass man dann auch einfach der Welt entsagen kann, wirklich am Ende des Lebens sagen kann, okay, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich kann es jetzt aber auch komplett hinter mir lassen, ohne irgendwie eine Anhaftung oder irgendeine Verbindung dazu, weil nach dem Motto, ich habe mit allem abgeschlossen. Ich habe alles gelernt, was zu lernen war, alles erledigt, was zu erledigen war. So, ich darf jetzt einfach entspannt gehen, darf mich auf meine neue Bestimmung konzentrieren. Das ist ja im Vedischen so, dass man sagt, dass der Tod ist die größte Prüfung im Leben. Ja, wo gehen wir hin danach, nach diesem Leben? Und dafür ist unser Leben schon, oder wie wir unser Leben leben, eine große Prägung. In der Bhagavad Gita heißt, den Bewusstseinszustand, den wir zum Zeitpunkt des Todes haben, den werden wir mit Gewissheit erreichen. Ja, und aber unser Bewusstsein im Tode ist abhängig von dem Film, der dort abläuft in unserem Unterbewusstsein. Ja, die Bilder, die alle kommen, sind die Bilder aus unserem Leben, ja. So was für ein Leben haben wir gelebt. Also, auf was war das schwerpunktmäßig ausgerichtet, ja. Und das ergibt unsere neue Bestimmung. Und das war mir schon wichtig auch, ne, diese Vorstellung, dieses vedische Wissen, ja, es geht über dieses Leben hinaus. Ja, ich bin eine reisende Seele in dieser Welt irgendwie und habe schon viele Stationen durchlaufen und hier bin ich jetzt auch im Leben. Sagst du schön, im Projekt des Erwachens. Man wird vor viele Herausforderungen gestellt im Leben, so macht so seine Erkenntnisse und Verwirklichungen, ja, und geht halt dann weiter und so ins nächste, dann ins nächste Leben oder hoffentlich dann irgendwann die Befreiung, also aus diesem materiellen Dasein heraus. Aber einfach spannend, dann so das Leben zu beobachten, wenn man so eine intensive spirituelle Schulung gemacht hat. Man guckt nochmal ganz anders aufs Leben drauf.
Ja. Schön. Du hast jetzt auch mehrfach das vedische Wissen angesprochen und du nennst dich ja auch selber vedischer Life Coach und auch in deinem Institut, jetzt trete ich wahrscheinlich voll ins Fettnäpfchen, 20 Jahre gibt es das schon oder drei?
Ne, das gibt es jetzt seit, 15, ich weiß
okay. Nicht mehr. Irgendwas zwischen 15 und 20
Jahren. Genau, irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, gibt es
das Institut. Ja. Das WEDA-WIT-Institut, da ist ja auch der Begriff wieder zu finden. Und was ist die vedische Lehre? Was kann ich mir darunter vorstellen? Vielleicht auch so ein bisschen, also ich persönlich weiß, es ist ein so komplexes Thema, was so tief geht, wo wir, glaube ich, im Grunde eine ganze Podcast-Staffel drüber aufnehmen könnten. aber vielleicht kannst du so ein bisschen mehr Verständnis dafür aufbauen, was es ist für Menschen, die damit noch keinen Kontakt hatten und vielleicht auch den Bezug zu Ayurveda aufbauen, dass da Menschen die Brücke schlagen können. Das wäre schön.
Ich würde es erstmal ganz praktisch so beschreiben, ne? Wie wenn eine Waschmaschine gebaut wird, kriegst du eine Gebrauchsanleitung dazu. Wie kannst du gut damit umgehen, dass du lange was davon hast, so nach dem Motto. Ja. Und so wurde halt auch, wo diese Welt erschaffen wurde, das vedische Wissen gesprochen als Gebrauchsanleitung für diese Welt. Also ganz praktisch, alles Wissen, was wir wissen müssen über das Leben, wie wir glücklich und zufrieden leben können, wie wir ein gesundes, langes Leben führen können, Ayurveda. Die Wissenschaft des Ayurvedas, aber wie wir auch alles erreichen können im Leben, was wir wollen, durch Opfer, auch an die Götter und solche Sachen, ja, und natürlich auch das höchste Ziel, ne, fürs Leben, also dass man nicht nur glücklich und zufrieden in dieser Welt lebt, sondern auch, dass man auch höhere Ziele verwirklicht, auch in diesem Leben, das heißt auch wirklich als Seele weiterkommt, dafür war das vedische Wissen da, so eine Gebrauchsanleitung für diese Welt, also ganz simpel, nur ist halt relativ komplex, weil das Leben ist halt auch komplex, ja, und Ayurveda ist ja nur ein kleiner Bestandteil, Ayurveda ist die medizinische Wissenschaft, obwohl ich auch gern sage, dass Ayurveda eigentlich so der Schirm ist für alle vedischen Wissenschaften, weil es ja die Wissenschaft vom Leben, ja, und im Leben ist viel drin, im Leben ist was du drin, das heißt, wie wohnen wir, wie gestalten wir unsere Wohnräume, das ist ein Teil unseres Lebens, ja. Da ist auch Jyotish drin, die vedische Astrologie, die uns Auskunft gibt. Ja, was haben wir denn mitgenommen, mitgebracht für Karma sozusagen? Was für ein Schicksal ist für uns bestimmt in diesem Leben? Ja, was ist unser Dharma, was ist unsere Bestimmung in diesem Leben auch? Ja, und das zu verstehen und auch die Vergangenheit aufzuarbeiten, ist auch ein Teil des Lebens. Mhm. Aber auch andere Künste, wie die Kunst von Musik oder Schauspiel oder Tanz oder was auch immer, sind alles, es gibt 64 Künste, glaube ich, insgesamt, die in den Veden erwähnt werden, ja. So, die das ganze Leben so ausmachen, ja. Da gibt es dann bis zu so Künsten, wie man sich richtig schminkt und was auch immer, bis zu Kriegsführungskünsten, ja. So ist da nur Veda zum Beispiel. Also es gibt viel, sehr viel, viel, viel Wissen dort, was beschrieben wird in den Veden. Eigentlich das gesamte Wissen, was man eigentlich braucht zum Leben. Ja, das ist alles eigentlich mit drin. Ja, das einzige Nachteil ist halt nur, wir haben nicht mehr Zugriff auf all das ursprüngliche vedische Wissen. Also man geht davon aus, dass eigentlich nur noch 2% eigentlich wirklich davon übrig geblieben
sind. Selbst das füllt ja auch Bibliotheken.
Ja, selbst das füllt Bibliotheken. Also selbst dafür braucht man eigentlich mehrere Leben, um das zu studieren. Wobei es natürlich auch so ist, dass es gibt ursprüngliches vedisches Wissen und es gibt ergänzende vedische Schriften, also es gibt die Shrutis und die Smritis einmal, ja, und es gibt aber auch die ganzen ergänzenden Schriften wie die Puranas, Itihasas und so weiter, das heißt die Geschichtsbeschreibung und auch viele Werke, die von großen heiligen Weisen in der vedischen Tradition geschrieben wurden, verfasst wurden, wie auch zum Beispiel verschiedene ayurvedische Schriften auch im Nachhinein, ja, aber die trotzdem als vedisches Wissen akzeptiert werden, ja, weil sie von verwirklichten Menschen geschrieben wurden oder festgehalten wurden. So, von daher ist es relativ viel. Wenn man das dann alles zusammennimmt, da kommt schon einiges zusammen.
Und du bringst ja auch das Ayurveda, bringst du ja quasi, also diese, das sind ja alles Dinge, die eher aus der indischen Kultur kommen. Und du bringst das ja quasi in diesen Westen, auch durch deine Ayurveda-Ausbildung, durch die Gesundheitsberater-Ausbildung. So, und bietest den Menschen da einen Zugang. Ich durfte die ja selber auch schon bei dir genießen, die Ausbildung. Und die machst du ja jetzt auch schon seit etlichen Jahren, hast sehr, sehr viele Menschen da gehabt, die da durchgegangen sind. Ist dir da irgendwie aufgefallen, dass die Menschen durch quasi das, was du ihnen damit gegeben haben, wirklich das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt ein besseres Verständnis von meinem Leben?
Das müsstest du eigentlich am besten beantworten, wenn die Ausbildung schon mitgemacht hast. Ja. Also ich gehe schon von aus, das ist auch mein Anspruch, ganz ehrlich gesagt, ja, dass die Menschen bei mir rausgehen und das Gefühl haben, ja, sie verstehen jetzt, um was es geht im Leben. Also sie verstehen, was die ganze Welt für einen Sinn und Zweck hat, so nach dem Motto, ja, was das ganze Leben für einen Sinn und Zweck hat auch und was die Mechanismen sind, dieser Welt und dieses Lebens auch, weil da sind gewisse Mechanismen dahinter, die in den Veden sehr klar dargelegt werden. Und dann natürlich auch explizit, was im Ayurveda jetzt ist, die Mechanismen des Körpers, ja, wie der einfach funktioniert mit all seinen Bestandteilen, mit den Bioenergien, mit den Geweben, mit dem Akne, mit dem Stoffwechselfeuer und so weiter. Ja, das sind gewisse Mechanismen, die dort wirken. Und das finde ich so schön und so genial eigentlich am vedischen Wissen, dass es auf sehr einfache Art und Weise eigentlich sehr komplexe Dinge beschreibt. Mhm. Also ich könnte dir in 3 Sätzen erklären, wie die ganze Welt hier funktioniert. Sagt man.
Ja, ne? Und, fühl dich frei.
Und auch in 4, jetzt und auch in 4 Sätzen, wie der ganze Körper funktioniert, okay. So nach dem Motto. Ja. So, ne? Also sehr, sehr simpel dargestellt, aber trotzdem sehr übergreifend und auch vor allen Dingen so, dass man auch praktisch auch damit arbeiten kann. Mhm. Das ist auch das Schöne. Ja? Mhm. Dass man sieht, man kann dann Zugang zu kriegen, man kann damit wirklich praktisch auch arbeiten. Mhm. Und das war das, was mich so inspiriert hat. Ne? Weil es gibt viel, was Wissen natürlich in dieser Welt und sehr komplex und ist dann für die, die dann so einen Hintergrund haben, dass sie Professoren und Doktoren und Intellektuelle sind oder so, ne? Aber nicht für die Menschheit. Mhm. Aber vedische Wissen habe ich immer gesehen, so als Volkswissen. Du kannst auf relativ einfachen Prinzipien eigentlich alles so erklären, dass eigentlich jeder verstehen kann. Ja? Und das war für mich so, das war ich jetzt auch nicht jetzt unbedingt der intellektuellen Hintergrund habe oder so. Ich glaube, auch wenn ich schon gesagt habe, ja, aus dem Handwerker-Hintergrund, ja. So, das heißt, ich habe jetzt nicht studiert, habe zwar Maschinenbautechnik jetzt schon studiert, also, aber jetzt nicht so Universitätsstudium oder kein Doktor gemacht oder was auch immer. Mhm. Ja. So, aber habe trotzdem meine Aufgabe dann gesehen, ja, aber das, vielleicht braucht es auch diese praktische Sichtweise auf Dinge, ja, wie man einfach und praktisch Dinge erklären kann, Zusammenhänge auch erklären kann, sodass jeder nachvollziehen kann, ohne so einen Hintergrund zu haben, dass man besonders intellektuell sein muss.
Du hast gerade gesagt, du könntest in 3 Sätzen das so zusammenfassen. Hättest du Lust, das kurz zu machen?
Ja, klar, kein Problem. Ja. So, ne? Weil es gibt ja, die Welt besteht aus Elementen, 5 Elementen. Mhm. Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Alles, was du in der Welt siehst, besteht aus diesen 5 Elementen. Ja? So aus einer unterschiedlichen Zusammensetzung. Ne? Das ist ein Faktor. Ne, da sind es die 3 Gunas, die 3 Erscheinungsweisen der Natur und Sattva, Rajas, Tamas. Das bestimmt die Qualität, ist etwas sehr positiv förderlich, ja? Ist es irgendwo neutral in der Mitte oder ist es eher zerstörerisch? Mhm. Ja? Und das fließt auch alles so. Alles ist eine Verbindung aus diesen 2x3 Faktoren. Ja? So alles, was wir sehen, selbst unser Körper, wir als Persönlichkeiten, ja? So, ne? Da sehen wir Doshas, Bioenergien, also was ja die Elemente sind, und wir sehen die Trigunas. So, ne? Das sind wir. Und deswegen sehen wir alle anders aus und jeder hat einen anderen Charakter. So, und dann kommt aber dann noch Karma rein. So, da kommt Schicksal rein, das heißt, das, was wir so mitgebracht haben aus letztem Leben, die Wandlung der Seele, diese Energien spielen mit rein. Und dann ist da noch Kala, der Zeitfaktor, der alles in Wandlung hält. Ja, und das ist die ganze Welt. Mehr ist nicht. Und es gibt globales Karma, es gibt individuelles Karma, ja, so was alles unser Schicksal der Welt betrifft oder unser persönliches Schicksal betrifft. Aber letztendlich agiert nur die Bioenergien, die 3 Doshas oder 5 Elemente und die Trigunas, die agieren nur hier in dieser Welt. Und mit ein bisschen Karma, ein bisschen Schicksal dabei. Und Kala, der Zeitfaktor, hält alles in Wandlung.
Also wer sich jetzt dafür noch ein bisschen tiefer interessiert, der guckt mal unten in die Shownotes, da sind deine Ausbildung und alles verlinkt. Da kann man sich dann weiterbilden und auch dein wundervoller Blog. Ja, voll schön, dann kommen wir auch tatsächlich schon zur letzten Frage, die typische Tribe-Reflection-Frage. Ich hoffe, dass es bei dir noch ein bisschen hin ist, damit du weiter dein Wissen weitergeben kannst. Aber eines Tages wird auch der Tod dich konfrontieren und du hast schon ein bisschen davon gesprochen und schon vorweggenommen, aber wie persönlich gehst du mit dem Thema Tod um und was macht das mit dir?
Ja, wie ich schon gesagt habe, Tod ist eigentlich die wichtigste Prüfung fürs Leben. Das heißt, wir werden dort damit konfrontiert sein, wie haben wir unser Leben gelebt? Können wir es mit gutem Gewissen abschließen, dieses Leben? Können wir wirklich sagen, wir haben alles erledigt, wir haben alles gelernt, was zu lernen war, alles abgeschlossen, was abzuschließen war? Und wir können frei aus diesem Leben rausgehen oder nehmen wir was mit, was unerledigt ist, weshalb wir nochmal eine extra Schleife dann drehen können in der Reinkarnationsspirale, kann man so sagen. So, deswegen ist für mich persönlich wichtig, mir alles anzuschauen in meinem Leben, durch alles durchzugehen und alles hinter mir zu lassen und aber auch gleichzeitig beständig mich spirituell zu schulen, auch irgendwo mit etwas spirituell in Verbindung zu sein, sodass zum gegebenen Zeitpunkt, und sicherlich natürlich auch, kann ich sagen, im Alter, auch je älter ich werde, immer mehr mich auch distanzieren werde von dem Materiellen, um mich mehr zum Spirituellen hinzuwenden, um mein Bewusstsein daraufhin auszurichten, weil es halt auch meine Destination fürs nächste Leben auch bestimmt. Und gut, ich habe mir halt vorgenommen, ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund auch meiner Erfahrungen aus der Vergangenheit, beziehungsweise auch aus dem Hier und Jetzt, ja, mein Vater ist 96 und meine Schwiegermutter, die ist auch so kurz vor knapp, ja, also wo es noch viel jünger ist, ja, so, und sehr viel Quälereien, wo Menschen durchlaufen und so, was dieses Altern auch angeht, wo ich mir gesagt habe, nee, ich möchte es nicht, ich möchte den Zeitpunkt meines Todes selbst bestimmen können. Ja. So, das heißt, wenn ich spüre, dass ich habe hier nichts mehr verloren, ja, dann würde ich mich abbeamen können hier sozusagen oder in so tiefe Trance versetzen können, dass ich einfach dort in eine andere Realität eingehen kann und so wie es beschrieben wird, auch in der Bhagavad Gita, ja, so, ne, so, du machst eine Tür auf und gehst einfach in einen anderen Raum rein, so nach dem Motto, ja, wenn du das Gefühl hast, ist einfach die Zeit gekommen und du musst dich nicht ewig lang noch rumquälen im Körper, der sowieso keinerlei Bedeutung hat und was auch immer, ja, und nur noch irgendwie dann am Leben erhalten wird mit allen möglichen Medizin oder chemischen Substanzen, ja, und so weiter und zig Operationen und weiß nicht was alles, sondern ich möchte es einfach spüren, wenn die Zeit gekommen ist zu gehen, wenn ich meine Aufgabe hier erledigt habe, dann möchte ich mich einfach hinsetzen, in Lotussitz und einfach in mich kehren und die Tür aufmachen und rausgehen aus diesem Leben.
Ja. Schön. Vielen Dank. Vielleicht hast du Lust, so eine kleine Endmeditation, wo wir uns jetzt auch in Lotussitz setzen können und noch anzuleiten zum Abschluss. Ansonsten danke ich dir schon mal für diesen wundervollen Einblick in deine Welt, die Welt des Ayurvedas, des vedischen Wissens. Wer sich, wie gesagt, interessiert für mehr, schaut gerne unten rein. Und ja, ich würde mich sehr freuen über eine kurze Meditation eingeleitet von dir.
Ja gut, jetzt sind wir eigentlich, dachte ich schon, ich mache eine Meditation so ganz praktisch aus dem Ayurveda, so für Verjüngung des Körpers. Aber wenn wir natürlich jetzt gerade bei dem Thema Tod sind, dann kommen wir natürlich dann ganz andere Sachen rein, so, ja, die ich dann ja vielleicht anleiten möchte. Und ja, dann möchte ich einfach bitten, dafür eine bequeme sitzende Position einzunehmen. Und einige Male tief ein- und auszuatmen. Auch rund mit geöffnetem Mund auszuatmen, bewusst alle inneren Anspannungen abzugeben. Alle körperlichen Anspannungen, alle emotionalen Anspannungen und auch alle mentalen Anspannungen und Vorstellungen. Und richte deine Aufmerksamkeit noch für einen Moment auf deinen Atem, auf den natürlichen Fluss deines Atems. Vielleicht möchtest du diesen Moment jetzt hier nutzen, um einen positiven Anker für deine Zukunft zu setzen. Indem du, wenn ich jetzt sage, dir vorstellst, dass du in deinem Sterbebett liegst. Jetzt, und du liegst jetzt in deinem Sterbebett. Und vielleicht sind alle Menschen, die dir wichtig waren in deinem Leben, um dich rum. Und wenn du jetzt so auf dein Leben zurückschaust, kannst du sagen, ja, ich habe alles gelernt, was zu lernen war. Ich habe alles erledigt, was zu erledigen war. Oder gibt es dort noch etwas zu tun? Gibt es noch etwas zu vergeben, noch etwas loszulassen, vielleicht ja auch dir selbst zu vergeben. versuch dir selbst zu vergeben und allen Menschen, wo du nicht im Reinen bist, beziehungsweise um Vergebung zu bitten. Um mit der Vergebung alles loslassen zu können, alles Alte, was du nicht mehr brauchst. Und spüre, wie du innerlich frei wirst dadurch. Und spüre, wie die Menschen, die um dich rum sind, dir positive Energien senden, dir dankbar sind, dir gratulieren. Und spüre, wie du deinen Körper langsam hinter dir lassen kannst und erkennst, wie um dich herum alles voller Licht ist. Und wenn du ganz tief gehen möchtest, darfst du sogar das Licht hinter dir lassen, um zu erkennen, dass hinter dem Licht eine neue Welt auf dich wartet. Eine Welt voller Vielfalt, voller Fülle, voller Schönheit, voller Liebe. Die göttliche Welt. Spüre die reine Liebe, die von dieser Dimension ausgeht, die die wahre Heimat deiner Seele ist. Mit dem Bewusstsein, dass du jetzt und hier diesen positiven Anker für deine Zukunft gesetzt hast, nimm einen tiefen Atemzug. Mit dem nächsten tiefen Ein- und Ausatmen darfst du dich wieder zurückholen in die Gegenwart. In deinen physischen Körper, hier und jetzt. Auf deinem Bett oder Sessel oder Stuhl, wo du sitzt. Und die Erde unter dir spüren. Und ein klares und deutlich inneres Ja zu dir sagen, ein Ja zu diesem Körper, zu deinem Leben, zu dieser Welt. Und wenn du bereit bist, darfst du dann die Augen wieder öffnen. Hallo, Tatsat.
Hallo, Tatsat. Vielen Dank.